Stock. Erdgeschoss.
Ein herzliches Willkommen zu einer IT-Keller-Spezialausgabe. Ich bin heute bei der Firma Linbit und darf hierzu den Philipp Reisner begrüßen. Hallo Philipp.
Hallo.
Nur kurz, wer bist du? Was machst du?
Ja, ich bin jetzt Geschäftsführer bei der Linbit und auch einer der Gründer. Das heißt, ich mache das hier eigentlich seit 2001. Ich habe vorher Informatik in Wien hier studiert. Und ja, aus dem Studium heraus kommt auch schon meine Begeisterung für Linux, für Open Source Software. Und irgendwie bin ich so halt in dieses Spezialthema gekommen, wo wir jetzt immer noch unterwegs sind.
Genau, weil die Firma Linbit macht DRBD. Genau. Und das soll heute auch das Thema sein. Nur kurz, was heißt DRBD? Distributed Replicated Block Device. Du nickst und...
Naja, aus heutiger Sicht würde man es irgendwie anders nennen.
Okay.
Das kommt halt von der Zeit, als ich noch auf der Uni war. Und damals war das halt der Titel meiner Diplomarbeit.
Da schon her, okay, ich verstehe.
Und damals gab es wenig Überlegungen über Marketing, sondern da habe ich halt eine Diplomarbeit geschrieben und war noch ein blauäugiger Student.
Ja. Verstehe. Gut, das heißt, für die Diplomarbeit gab es dann DRBD schon oder war das rein theoretisch?
Nein, das ist im Lauf der Diplomarbeit entstanden. Und da kann ich jetzt auch kurz erzählen, wie kam es zu dem Thema. Ja. Also ich war halt weit genug fortgeschritten in meinem Studium und brauchte ein Diplomarbeitsthema. Und da bin ich also diese Institute abmarschiert. Und die haben ihre Schaukästen, wo sie halt Themen vorschlagen. Und da stand halt irgendwo so auf so einem Kärtchen: Ja, wir brauchen eine Festplattenspiegelung über das Netzwerk. Und ich sehe dann halt den Betreuer und wusste dann eigentlich, wo das Problem ist, wo der Schuh drückt auf dem Institut. Okay, und dann bin ich halt mit dieser Erkenntnis mal nach Hause gefahren und so im Bus denke ich mal, naja, oder mein erster Eindruck war, ja, ist irgendwie langweilig. Aber so eben beim Nachhausefahren im Bus denke ich mir, könnten das eigentlich mehr Menschen brauchen? Und dann kam ich zu Hause, habe ich so ein bisschen im Internet recherchiert und komme dann halt drauf, das ist eigentlich ein ganz eigener Zweig in der Industrie. Hochverfügbarkeit oder High Availability heißt das Ganze. Ja, und damals eben noch vor 2000 hat man das so realisiert, dass man eben zwei Computer, zwei Server hatte, die dann an ein gemeinsames Speichergerät angeschlossen waren. Damals war das ein Scherz-Casibus. Und dann konnte man halt seine Anwendung auf dem einen Server laufen lassen und falls diesem Server was passiert, kann der zweite dann auf dieselben Daten zugreifen und sozusagen weiterlaufen. Und dann stellt man natürlich sofort die Frage, oh, aber dann habe ich ja die Festplatte nur einmal, na, die kann man auch doppelt haben und so weiter. Und es wurde mir da schon beim Reinlesen das Thema klar, aha, diese Festplatte, die an zwei Computer angeschlossen werden kann, das ist was Spezielles, das ist Spezialhardware. Und mit mehr Recherchieren sieht man dann halt, dass immer wenn man sich bei der Hardware von der Massenhardware wegbewegt, kommt man halt in ein Segment, wo Anbieter sehr teure Produkte platzieren können. Und dann habe ich verstanden, warum das Diplomarbeitsthema Festplattenspiegelung übers Netzwerk. Und ja, das war der zündende
Moment.
Funke.
Okay. und du hast es dann einfach mal gemacht.
Sozusagen, ja. Also nachdem das Diplomarbeitsthema gefunden war und ich habe halt damals für Linux und Open Source schon gebrannt und vor 2000 war halt Linux noch sehr belächelt. Also das war nichts, was sich eine Firma ins Data Center stellen würde. Aber auf der Uni war man da halt eben weitaus aufgeschlossener, einfach aus finanziellen Beschränkungen. Mhm. Und dann habe ich angefangen, das zu implementieren. Und die erste Implementierung war halt im Rahmen dieser Diplomarbeit. Es war natürlich auch noch, sagen wir mal, dilettantisch aus heutiger Sicht.
In welcher Programmiersprache hast du das gemacht, wenn ich fragen
darf? Ja, das ist ein Modul zum Linux-Kernel. Okay. Das heißt, das ist in C programmiert. Da hat man keine
Also auch schon andere damals Wahl. War das so. Also ja. Das war wirklich auch ein Kernel-Modul.
Genau. Okay. Es muss ein Kernel-Modul sein.
Ja. Okay. Also nicht irgendwie Userland.
Nein. Okay. Aber das entsprach auch meiner Faszination. Ich wollte das ja auch erforschen, ja.
Sehr gut. Weißt du noch, auf welcher Linux-Distribution du das gemacht hast? Damals gab es ja, glaube ich, noch nicht einmal so viele. Ne? Also da war vielleicht SUSE irgendwas und.
Gute Frage. ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Okay. Ja, Slackware und so weiter, ja.
Okay. Wie macht DRBD das jetzt? Also, was ist da jetzt? Spiegeln wir zwei Festplatten. Einfachste Variante. Eine Festplatte steckt in dem einen Rechner, die zweite Festplatte in dem zweiten Rechner. Die sind über Netzwerk miteinander verbunden. Mhm. Was passiert jetzt genau?
Genau. Vielleicht noch ein Wort zu dem Hardware-Kontext, den wir damals hatten. Damals war Netzwerk so 10 Megabit hatte man bald mal herumliegen, 100 Megabit war das Schnelle und Gigabit war ganz neu. Mhm. Und damit, dass halt Gigabit kam, war es zum ersten Mal irgendwie vernünftig, Festplatten über das Netzwerk zu spiegeln. Vorher war einfach das Netzwerk zu langsam. Mhm. Ja. Deswegen, damals gab es auch noch kein iSCSI, diese Dinge. Einfach weil die Hardware das halt noch nicht attraktiv gemacht hat. Mhm. Genau, und ich habe dann da halt in irgendeinem Eck an dem Institut dann irgendwie meine zwei alten PCs gehabt mit einem 10-Megabit-Netzwerk.
Okay.
Und habe da halt dann die Entwicklung begonnen. Und für mich war das halt dann mal erforschen, wie macht man denn so ein Linux-Kernel-Modul überhaupt? Und ja, sonst ist es halt wie wenn man einen RAID-Treiber hat, Software-RAID, und dann amputiert man das eine Bein, weil es gibt ja die zweite Platte nicht lokal, und schreibt da mal Netzwerkcode dran, sodass es in eine andere Maschine schicken kann. Und so entsteht das halt langsam. Mhm. Wobei das aus heutiger Sicht damals wirklich dilettantische Gehversuche waren. Ja.
Gut, aber
irgendwo muss es beginnen.
Genau. Genau. Das heißt jetzt, wir haben einen Rechner, der schreibt auf seine lokale Platte. Als Unterbau hat man irgendwann mal dieses DRBD. Dass er, soweit ich mitbekommen habe, eigentlich für Applikationen relativ transparent ist. Also,
Also wenn man das DRBD-Modul lädt, hat man nur mal diesen virtuellen Festplattentreiber und der muss dann noch konfiguriert werden. Also man sagt dem, okay, diese IP-Adressen sind zu verwenden, diese Ports, diese lokale Partition oder LV oder Logic Volume oder ganze Platte. Und dann entsteht eben ein virtuelles Speichergerät, heißt dann DevDRBD 1 oder DevDRBD 1735. Ja. Und dann mounte ich mein Filesystem drauf und für eine Applikation macht das überhaupt keinen Unterschied. Mhm. Ja. die schreibt und liest davon und die IBD kümmert sich darum, dass halt alle Schreibrequests sowohl lokal als auch auf dem anderen Rechner ausgeführt werden.
Okay.
Und bei Replikation unterscheidet man zwischen synchron und asynchroner Replikation. Und die IBD unterstützt auch beide Modi. Und synchron heißt halt, die Applikation kriegt ihren Write erst dann als vollständig bestätigt, wenn es auf beiden Rechnern fix liegt. Ist.
Okay.
Genau. Mhm. Und asynchron heißt halt, ich habe es lokal geschafft, bin mir lokal sicher, dass die Daten nicht mehr verschwinden, wenn der Strom ausfällt. Aber der entfernte Rechner, da habe ich die Daten erstmal auf Reise geschickt.
Mhm. Das heißt, ich kann mir noch nicht sicher sein, dass die Daten wirklich am zweiten Rechner
sind. Genau. Aber ich muss halt auf asynchrone Replikation zurückgreifen, wenn ich zum Beispiel über lange Distanzen spiele. Also angenommen, ein Rechenzentrum in Wien und eins in, sagen wir, Portland in den USA, dann würde ich das eher asynchron replizieren, weil eben die Netzwerklatenz in den 100 Millisekunden sein wird. Und damit nicht jeder einzelne meiner Writes so lang verzögert ist, betrachte ich den Write immer als vollständig, wenn er hier auf der Festplatte ist. Und so ungefähr eine halbe Sekunde später weiß ich es dann auch aus Amerika, dass es dort geschrieben ist.
Okay. Verstehe. Aber das braucht ja die lokale Applikation dann schlussendlich gar nicht mehr interessieren, oder?
Genau. Die interessiert das ja auch nicht, die hat ja auch gar keine Vorkehrung, das zu wissen.
Ja, genau.
Genau, das muss sich alles das DRBD kümmern, natürlich. Und das macht es auch im Hintergrund, weil die spannenden Fragen sind ja, was passiert, wenn das Netzwerk kurz ausfällt? Was passiert, wenn mir die andere Seite für ein paar Stunden verschwindet?
Mhm.
Das sind all diese Probleme. Ich muss den Spiegel, also den Datenspiegel wiederherstellen nach diversen Ausfällen. Und wir haben zuerst so viel über die Urimplementierung auf der TU gesprochen. Ja. In dieser ersten Implementierung war es halt so, wenn es irgendeinen Ausfall gab, und das DBD stellt fest, oh, ich muss mich resynchronisieren, dann hat es einfach von vorne nach hinten alle Blöcke mal drüber kopiert. Ja.
Okay, das heißt, ich habe quasi einen Full-Dump, sage ich jetzt mal ganz blöd, nochmal hingeschickt.
Ja, genau. Mhm. Das ist halt...
Aus Zeitgründen ist es sich nicht mehr ausgegangen.
Das war halt das, was ich damals zu meiner Diplomarbeitszeit hinbekommen habe. Heute funktioniert DBD etwas eleganter.
Ja.
Es ist so, dass es auf dem Knoten, wo die Applikation läuft, wir nennen das in DBD Speak den Primary Node, dass es dort dann eine Bitmap mitführt, wo es ein einzelnes Bit für 4 Kilobyte von den Storage-Daten gibt.
Okay.
Und ich kann dann da halt in dieser Bitmap Bits setzen, wo ich weiß, okay, die Blöcke haben es jetzt nicht hinüber geschafft, warum auch immer.
Mhm.
Und wenn ich dann eben wieder replizieren kann, dann sage ich, okay, ich scanne mal durch meine Bitmap durch und schicke all die Blöcke hinterher, die halt drüben noch fehlen. Also so kriegt man das hin, eben mit temporären Leitungsausfällen gut umzugehen oder wenn halt das Zielsystem kurzzeitig ausfällt.
Womöglich wahrscheinlich auch bei der initialen Installation, wenn ich schon Daten habe auf dem Primary, sage ich jetzt einmal.
Ja, wenn man schon Daten hat, hat man halt das Problem, so ein Block-Device hat halt eine gewisse Größe und bietet viele Blöcke an. Und ein Dateisystem hat jetzt einen Superblock und dann kommt das Dateisystem an, Block-Descriptor, Blöcke und dann Directory Entries und die einzelnen Daten. Das heißt, es benutzt eigentlich so viele einzelne Blöcke irgendwie ziemlich zerstreut.
Mhm.
Und als Block-Device-Treiber-Sicht muss ich einfach mal das Device mal komplett drüber kopieren, um sicher zu sein, dass ich alles mitnehme.
Ja. Ja.
Genau, und dann die interessanten Probleme oder wirklich noch viel schwieriger zu handelnden Sachen sind es, Es geht eigentlich um Hochverfügbarkeitscluster. Mhm. Und das, wofür ich so ein Hochverfügbarkeitscluster baue, ist, dass der Server, der aktiv läuft mit meiner Applikation, dass ich mich davor schütze, wenn der abstürzt. Mhm. Also ich habe all meine Daten gespiegelt und nun stürzt mein aktiver Server ab. Entweder stürzt ab oder er verliert einfach den Strom. Ja. Dann geht mein Standby-Server her und fährt die Applikation wieder an und benutzt eben den Datenstand. Und im Fall von asynchroner Spiegelung hat er den Datenstand. Vielleicht fehlt sozusagen der Bruchteil der letzten Sekunde. Aber wenn man sich für asynchrone Datenreplikation entschieden hat, rechnet man damit. Damit muss man leben, ja genau. So. Und dann läuft die Applikation eben hier. So, und dann sagen wir Stunden später, Tage später, wie auch immer, kommt in meinem primären Rechenzentrum der Strom zurück. Mhm. Und jetzt ist die Frage, kann ich denn wiederum sozusagen zurücksynchronisieren? Mhm. Ja? Und der eine Teil ist, ja, alle Blöcke, die in der Zwischenzeit drüben verändert worden sind, da habe ich drüben eine Bitmap mitgeschrieben, die kann ich wieder zurückspielen. Aber der kritische Fall ist, wenn auf dem Rechner, der abgestürzt ist oder den Strom verloren hat, wenn der sozusagen im letzten Moment noch dabei war, etwas zu schreiben. Und der hat es noch geschafft, das auf seine eigene Festplatte zu kriegen. Aber eben beim Versuch, das über das Netzwerk zu senden, da war der Strom weg. Dann habe ich hier eine Veränderung drinnen, die sozusagen offiziell nie passiert ist. Weil
der andere weiß nichts davon.
Der andere weiß nichts davon. Die Daten haben sich auch weiter verändert, ohne diese letzten Änderung. Mhm. Und jetzt ist eben beim Recovern wichtig, diese letzte Änderung von dem hier wiederum zurück zu überschreiben. Ja.
Nein.
Oder zurückzufolgen.
Prinzip ist das ja... Also ich denke ja, es ist ja dann fast schon eine philosophische Frage, was mache ich? Ja? Ist so wie, ich habe zwei Git-Zweige, ja? Wie merge ich die jemals wieder? Also es gibt sicher Situationen, wo das leicht möglich ist, weil sich halt die Daten, die der eine geschrieben hat, aber nicht geschafft hat zu schicken, beim anderen quasi nie angegriffen wurden.
Ja, also in unserem Fall ist es nicht ganz so kompliziert wie verschiedene Git-Zweige. Aber hier haben wir halt einfach die Entscheidung getroffen. Ja, dieser letzte Write, der wurde sozusagen nie exponiert gegenüber den Clients. Mhm. Und es gelten daher die Daten, die in der Zwischenzeit in dem Failover-Standort erstellt worden sind. Aber trotzdem, dann eben diesen letzten Write zurückzurollen, es ist eine interessante Aufgabe, das korrekt zu lösen.
Das glaube ich, ja. Das glaube ich.
Und so ist es halt die Reise über jetzt die 17 Jahre in dem Gebiet. Mhm. Haben wir viele solche Dinge gelernt zu verstehen, die richtigen Algorithmen zu finden, das effizient zu lösen und arbeiten immer noch daran, das weiter zu verbessern. Also meine Erwartungshaltung damals war, ich mache das jetzt mal, das ist meine Diplomarbeit und arbeite da ein Jahr dran und dann ist das fertig und dann mache ich was anderes. Ich hätte mir damals nicht im Traum erwartet, dass ich 17 Jahre später immer noch an derselben Software arbeite.
Ist es noch dieselbe Software?
Ja. Okay. Es ist nur so, als ob aus einem Dreirad Tesla geworden wäre.
Ja. Verstehe. Nochmal kurz zurückzukommen. Es gibt ja unterschiedlichste Filesysteme. Da ist DRBD komplett agnostisch. Also es ist wurscht, ob das jetzt ein X4, ein was auch immer, ZFS oder was auch immer ist. Mhm. Das ist DRDB eigentlich komplett egal.
Genau. DRBD arbeitet auf Blockebene. Ja. Viele Kunden setzen es eben mit den EXT-Filesystemen ein, mit XFS, mit ZFS. Ja.
Okay. Okay.
Und ein bisschen kurios, aktuell portieren wir DRBD auch auf Windows. Das heißt auch NTFS.
Wirklich? Okay. Interessant. Wie weit seid ihr da?
Wir nennen es momentan Beta 3. Mhm. Die haben wir aber noch gar nicht öffentlich gemacht. Wir haben das bis jetzt nur unseren Partnern und einem kleinen Kreis von Interessenten zur Verfügung gestellt und wollen dann im Juli mit der Beta 4 das zum ersten Mal zum öffentlichen Download anbieten.
Okay. Das haben wir komplett vergessen. DRBD ist Open Source.
DRBD ist Open Source. DRBD ist unter der GPL-Lizenz. Mhm. DRBD Version 8 ist im Linux-Kernel upstream gemerged. Mhm. Die jüngere Entwicklung, DRBD 9, ist noch nicht upstream gemerged. Wir werden das auch mal angehen, aber es ist viel Arbeit. Und wir bei Linbit sind auch ein kommerzielles Unternehmen. Ja. Wir müssen Umsätze machen, um Gehälter der Programmierer zu bezahlen. Also manchmal muss man sich zuerst um die Kunden kümmern und dann um die Community-Arbeit. Ja.
Na, verständlich. Es ist immerhin ein Open-Source-Projekt. Jetzt wollte ich gleich zwei, drei Sachen auf einmal fragen. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. DRBD ist seit wann im Linux-Kernel?
2010.
Ich glaube, ich habe 2010 gelesen. Wie ist das passiert?
Passiert ist eine gute Formulierung. Also es gab dann schon, wir haben eben nachdem die Firma gegründet worden ist und dass eben der Lars Ellenberg dazugestoßen ist, also Lars Ellenberg und ich, wir sind die Hauptentwickler davon. Mhm. Wir hatten dann schon sehr bald mal den Wunsch, dass wir halt nach Linux Upstream kommen. Und wir haben dann hin und wieder so halbherzige Versuche unternommen, so mal auf die Kernel-Mailingliste zu schreiben, so, hier ist der Source-Code, nehmt das doch. Okay. Es hat nicht funktioniert, sie haben es nicht genommen, sondern der Prozess, Code nach Linux upstream zu kriegen, da muss man schon ein bisschen mehr Energie investieren und dahinter sein. Und eben, ich kann jetzt nicht mehr sagen, wann es losgegangen ist, wahrscheinlich 2009, 2008, so in dem größten Dreh, dass ich dann mal halt auch den Jens Axbo irgendwo getroffen habe, dass man dann halt die Verabredung gefunden hat, okay, welcher Maintainer kümmert sich drum, welcher Maintainer von den existierenden Linux-Maintainers ist sozusagen mein Upstream und ich bin dann der Maintainer von einem DRBD. Mhm. Und nachdem das dann mal geklärt war, dann beginnt eben dieser Review-Prozess und da haben wir dann halt unsere ersten Kindergartenfehler gelernt, wie dass wir uns nicht an den Coding-Style von Linux Upstream gehalten hatten. Also geht's mal los, dass die, weiß nicht, 20.000 Zeilen, die es damals hatte, halt mal richtig zu formatieren. Mhm. Ja? Die Zeilenumbrüche und die Spaces. Okay. Und ich muss sagen, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, ich verwende jetzt immer diesen Linux-Kernel-Coding-Style, aber ja, das, man muss halt sozusagen die Regeln des Hausherrn akzeptieren,
genau.
Wenn man was beitragen will. Ja. Also das sind dann die Basics und dann beginnt es halt in diesen Review-Prozessen und das hat auch alles sehr lange gedauert. Und irgendwann hat halt der Jens gesagt, okay, dann schick einen Patch und dann war es da.
Und dann seid ihr aber schon feiern gegangen wahrscheinlich, oder?
Ja. Und das irgendwie, das Lustige, was wir dann an dem Tag entdeckt hatten, war, dass der erste Commit in dem CVS damals noch auf den Tag genau 10 Jahre vorher war, bevor der Linus es dann gemerged hat. Also ich finde total lustiger Zufall. Und dann eben nachdem wir das Datum hatten, habe ich gesagt, so jetzt schaue ich nach, wann war der erste Commit in DRBD, ja. Und dann war es, ich weiß nicht, im Dezember oder sowas. Ich muss nachschauen, aber es waren wirklich 10 Jahre.
Ja, super. Gut. nur kurz, vorher musste man quasi das Modul selber kompilieren.
Genau.
Hat sich die Header-Dateien, was auch immer, Source Code runtergeladen und dann.
Genau, und seit diesem Linux 2.6.33, glaube ich, ist es so, dass es eben in der großen Make-Kernel-Config mit dabei ist.
Und kann man ein XL setzen und.
Setze ich ein XL oder ein M, weil ich das Modul haben will und das wird mit kompiliert.
Okay. Ja. Verstehe.
Oder halt jetzt in jüngerer Zeit, man hat es halt einfach bei so einer Distribution mit dabei. Es kommt mit Ubuntu, mit SUSE, mit Debian und so weiter.
Gut. So, jetzt haben wir, das wäre jetzt quasi die zweite Frage gewesen, die ich gleichzeitig stellen wollte. Wir haben vorher davon gesprochen, wir haben einen Primary Node und einen Secondary Node. Jetzt schreibt der Primary Node Daten. Am Secondary kann ich aber eigentlich nur lesen. Oder gäbe es eine Möglichkeit, dass die beide Daten schreiben?
Ja, das ist eine Frage, die sehr oft kommt, wenn Menschen in das Thema eintauchen.
Ja.
So, was ist das nicht für eine Verschwendung? Jetzt kann ich am Secondary nichts anfangen mit den Daten. Ja.
Lesen werde ich sie schon können, nehme ich mal an.
Also, naja, man muss aufpassen. Also üblicherweise verwende ich ja so ein Block-Device mit einem Filesystem drauf.
XT4,
XFS. So, und jetzt am Primary mounte ich dieses Filesystem in Read-Write-Mode. Mhm. Das heißt, das Filesystem kann das Block-Device verändern.
Mhm. Klar.
Am Secondary, wenn ich dasselbe Filesystem Read-Only mounte, auch da bekomme ich schon ein Cache-Coherence-Problem.
Mhm.
Also kurz zum Mitdenken. Angenommen, ich mounte es am Secondary Read-Only und mache einmal ein LS davon. Dann geht halt das Filesystem her und liest den Superblock und Directory, Inodes und was auch immer notwendig ist, damit es halt das LS,
also mir
die File-Liste ausgibt. Mhm. Genau. Jetzt gehe ich am Primary her und lösche ein Verzeichnis. Ich verändere halt irgendwas. Ja. Und dann ist das Problem, dass das Secondary halt immer noch falsche Dinge gecached hat.
Mhm.
Ja, und das nennt man Cache Coherence Problem.
Okay.
Und es ist einfach nicht vorgesehen. Also es ist nicht vorgesehen, dass ein XT4, ein XFS auf mehreren Knoten gleichzeitig gemountet wird. Das heißt, der einzige Ausweg, den ich habe, ist, ich lege ein LVM unter das Filesystem und benutze das DBD dann auf einem Logic Volume. Und dann kann ich auf meinem Secondary zu einem beliebigen Zeitpunkt einen Snapshot machen von einem LVO.
Mhm.
Und den Snapshot kann ich dann mounten. Read-only, read-write, ganz egal.
Was auch immer. Ja.
Ja.
Gut, aber sobald ich dort dann was ändere, hat das mit dem Primary-Node natürlich nichts mehr zu tun. Ne?
So ist es, so ist es. Was ganz gerne gemacht wird jetzt in Produktionsumgebungen, wenn ich jetzt so ein paar habe, Primary, Secondary auf LVM und ich habe jetzt meine Datenbank in Produktion, mein Postgres, Oracle, was auch immer. Dann habe ich ja, wie in der Online-Welt, es gibt ja keine Zeit mehr, ein Backup zu ziehen.
Definitiv, Downtime ist verpönt.
Downtime ist verpönt, genau. Das heißt, jetzt kann ich aber hergehen und auf meinem Secondary eben auf den Snapshot machen, am Snapshot das Filesystem mounten, die Datenbank am Snapshot hochfahren und in aller Ruhe auf dem Secondary-Knoten den Database-Dump fahren oder irgendwelche super...
Oder Business Intelligence, Data-Mining-Geschichten.
Genau,
oder
so. Super teure Auswertungen. Mhm. Und ich kriege das halt alles von dem primären Knoten weg. Also das ist etwas, was ganz verbreitet ist und ganz praktisch ist.
Verstehe. Aber jetzt, ich muss noch drauf herumreiten. Jetzt, ich habe zwei Primary Nodes.
Ja. Also, es hat sich ja dann die Hardware-Welt weiterentwickelt. Nach den Scherz-Kasi-Passes kamen ja dann die SANs, Fiber Channel und so weiter. Und damit war es dann plötzlich möglich, eben eine Festplatte in mehreren Rechnern gleichzeitig sehen zu können.
Mhm.
Und dann gab es halt auch diese Entwicklung, Cluster-Aware-File-Systems zu machen, ja, Cluster-File-Systeme. Eben die Vertreter sind das GFS, das OCFS, beide in der Version 2 angekommen. Mhm. Und dann gibt es in der proprietären Welt noch viel mehr, also das GPFS von IBM und. Es stellt und die benutzen dann halt eben dieses Fiber Channel Network eigentlich, um auf ein gemeinsames Storage Medium zuzugreifen. Aber das ist ja nur ein IO-Protokoll. Ja? Und eigentlich all diese Filesysteme brauchen dann einen Distributed Log Manager,
genau,
der dann über wiederum ein IP-Netzwerk kommuniziert. Und das heißt, wenn ich jetzt so ein GFS2 da parallel mounte und das GFS2 entscheidet sich halt irgendwo einen Block zu modifizieren, dann geht das eigentlich zuerst zum DLM, zum Distributed Log Manager, fordert einen Log an, kann sein exklusiv oder read-only. Und das Resultat ist halt, dass ich ein Filesystem bekomme, das mir eigentlich nicht sehr performant ist, weil dieses zusätzliche Locking mit Distributed Locking, mit Nachfragen beim anderen Knoten, hey, hast du den Lock? Nein, du hast ihn nicht, okay, ich kann es jetzt locken, das macht alles nicht schneller. Das heißt, viele Leute gehen mit der Erwartung daran, oh, ich mache jetzt Dual Primary DABD und ein GFS drauf und dann ist es super schnell und ich kann auf zwei Knoten mit meinen allgemeinen Dateien arbeiten. Nein, alles falsch. Okay. Man hat es dann zwar auf beiden Knoten gemountet, aber es ist langsam und es ist sehr komplex, weil damit der DLM dann produktionsgerecht gut sicher funktioniert, braucht er ja noch ein Fencing. Und hier kommt man in immer tiefere Cluster-Themen rein, die alles eigentlich nur komplizierter machen. Mhm. Also GFS2, ja, es ist möglich. In 99,9% der Fällen, wenn Leute danach fragen, ist es nicht die richtige Antwort.
Okay. Na, gut, vielen Dank. So, wo wird DRBD jetzt dann schlussendlich wirklich eingesetzt? In welchen Szenarien? Wir haben eh schon gesprochen, Backup ziehen, was auch immer.
Also die Hauptszenarien sind eben Hochverfügbarkeit und dieses, nennen wir es Disaster Recovery. Mhm. Und die Anwendungen, die man da so trifft, sind natürlich Datenbanken und alles, was ich sage mal Datenbank-ähnlich ist. Ja. Also das können auch Messaging-Services sein.
Okay.
Enterprise-Messaging heißt das dann, Message-Queuing. Datenbanken aus vergangenen Zeiten, die man schon gar nicht mehr kennt.
Okay.
Und eben Hochverfügbarkeit, das ist eben halt mit synchroner Spiegelung und automatischen Failover. Mhm. Und Disaster Recovery ist eben asynchrone Spiegelung, lange Distanzen, vielleicht auch langsames Netzwerk. Und meistens nicht automatisiertes Failover. Okay.
Aber jetzt die synchrone Spiegelung, jetzt geht mir der Primary Node ein. Dann ist das so, dass der Secondary in dem Fall noch automatisch zum Primary Node wird, weil sonst kann ich ja nicht lesen und schreiben. Ne?
Genau, aber das macht die aber gar nicht selbst.
Okay, sondern da habe ich dann irgendwie, für Systeme und genau. Die konfigurieren dann aber DRBD um, dass du das oder. Also.
Genau, also unter Linux am meisten verbreitet ist ein Failover Cluster Manager namens Pacemaker. Mhm. Und diesem Pacemaker muss dann bekannt sein, um welches Service geht's und was braucht das. Also sprich, der Service wäre dann eine Datenbank, das braucht ein bestimmtes Filesystem auf einen bestimmten Mountpoint gemountet. Damit das Filesystem funktioniert, muss das DRBD in Primary promoted sein. Und dann braucht es vielleicht noch eine Service-IP-Adresse, damit die Clients auch zu der Datenbank finden. Ja. Also all diese Dinge kennt dann der Pacemaker. Und der Pacemaker stellt dann fest, oh, voriger Primary-Node weg, der rührt sich nicht mehr. Und jetzt aktiviert es diese Dinge dann nach, der Reihe nach. Also es macht das DBD erstmal von Secondary auf Primary.
Okay.
Es announced zum Netzwerkswitch, oh, die IP-Adresse ist jetzt hier. Mhm. Es konfiguriert das Interface gegenüber dem Linux-Kernel. Es mountet das Filesystem und zu guter Letzt startet das Postgres. Ja. Und schon kommen wieder die Client-Connections herein.
Okay. Okay, also das heißt, DRBD ist das schlussendlich eigentlich egal. Also es wird wirklich in keinem Fall dann umkonfiguriert und.
Genau, also DRBD, ich meine, wir kommen aus der Open Source-Ecke.
Ja.
Das heißt, zuerst haben wir uns ganz stark um diesen Pacemaker Cluster Manager gekümmert.
Okay.
Und wie wir angefangen haben, hieß das auch noch Heartbeat. Aber es war immer sehr eng damit verzahnt und jetzt sind wir schon lange als kommerzielle Firma unterwegs und es gibt da auch einen Cluster Manager, der im kommerziellen Bereich ganz weit verbreitet ist. Der nennt sich Veritas Cluster Server und den gibt es auch auf Linux portiert und wird auch in der Industrie eingesetzt. Und wir sind jetzt auch mit diesem Veritas Cluster Server integriert. Das heißt, wir liefern da halt ein paar so Skripte, es sind im Endeffekt kleine Skripts, die halt die beiden Dinge verbinden, den Cluster Manager und das DBD. Ja.
Okay.
Und ja, auch so eine ganz interessante Anekdote ist, wir hatten vom Anfang an eben immer, dass der Cluster Manager wissen muss, das ist ein DRBD und er muss es auf, von Secondary auf Primary umschalten. Das hatten wir, ich weiß nicht, 10 Jahre lang. Und irgendwann kam dann die Idee, warum machen wir das nicht automatisch in dem Moment, wo jemand versucht, das DRBD für Read-Write zu öffnen?
Hat das DRBD einfach gesagt, jetzt gehe ich in Primary-Modus.
Genau, genau. Und die Idee dazu kam erst, als Virtualisierung aufkam. Und jetzt mit Xen und KVM. Und man hat, da ist halt das Interessante, ich habe meine KVM-virtuellen Maschinen und habe dann die Images für meine VMs, sind dann wiederum DRBD-Devices. Mhm. Ja, im RAW-Format, nicht KUKAU. Ich schleife das direkt durch. Also die virtuellen Festplatten für meine VMs.
KUKAU?
Ach, Entschuldigung. KUKAU ist so ein Diskformat vom KVM, KVM-QEMU, wenn ich eben die virtuelle Festplatte in ein File lege.
Okay. Also wie diese VHDX oder wie die heißen von VMware, glaube ich.
Ganz genau sowas.
Nur damit die Hörer dann das auch...
Und aber wenn man sich halt, wenn man da in die Produktion geht und es in Datenbanken geht und Performance, dann will man da eigentlich sozusagen ein Festplatten-Device direkt durchschleifen an die Virtualisierung, an den Gast in der VM. Und eben dann, wenn man da jetzt noch DRBD ins Bild bringt, dann habe ich halt die VM, die halt ihre virtuelle Festplatte hat, was dann aber eigentlich ein DRBD-Device ist. Und dann hat KVM auch live migrieren gelernt. Ja.
Okay.
Und dann habe ich jetzt halt da meine zwei physischen Rechner, das DRBD dazwischen und die KVM läuft auf dem einen physischen Rechner. Und dann will ich die halt rüber übersiedeln, ohne dass ich die VM anhalte. Mhm. Ja? Also KVM kann live migrieren. Und dann sind wir halt drauf gekommen, der KVM-Hypervisor will das am Zielsystem schon öffnen, bevor er es hier aufgibt, also bevor er es am Source-System zumacht.
Okay.
Ja, weil, ich meine, ich kann die KVM-Entwickler ja verstehen, aus deren Verständnis, die denken sich, na, ich gehe mal sicher, dass ich dort alles habe.
Ja. Und dann schaltest du den anderen erst einmal ab. Ne?
Bevor ich meine Live-Migration mache und das DRBD-Logik mit diesem strikten Primary-Secondary, das hat sich gespießt. Ja, weil wir wollten immer nur einen Primary haben. Ja. Das heißt, KVM hätte es hier zuerst zumachen müssen, bevor wir es drüben erlauben zu öffnen. Also war ein Problem. Ja. Und dann sind wir auf dieses Auto-Promote gekommen. Und das läuft dann eben so ab, das DRBD wird dann automatisch Primary in dem Moment, wo es jemand einen Prozess gibt, der es versucht für Lesen und Schreiben zu öffnen. Mhm. Und das Dual Primary hat man ja schon. Und das heißt, ich habe dann ein DBT-Device, das eigentlich die meiste Zeit in Primary-Secondary-Mode ist, also Single-Primary. Und nur während der Live-Migration, ja, für die Sekunden, ist es auf beiden Seiten Primary. Und der KVM schreibt aber während der Live-Migration eh auf keiner Seite.
Okay.
Also ich kriege eigentlich eh keine IOs rein, ja. Sobald die Live-Migration fertig ist und der KVM-Prozess sich beendet, wird das DBT dann hier wieder Secondary.
Okay. Und ach so, das wird dann wirklich auch wieder Secondary,
ganz
bleibt verbunden und bekommt dann die Änderungen vom...
In der anderen Richtung, ja. Ja.
Ah ja.
Und das Schöne ist, das geht jetzt dann ohne, dass eine Kontrollinstanz da eingreift und Primary-Secondary schaltet.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und das bringt uns dann auch zu den ganzen neueren Use Cases, nämlich mit Virtualisierung und DBD. Und hier kommen wir dann langsam zu dem Thema Software-Defined Storage und dann halt unseren ganz neuen Themen Linstore.
Ich habe sogar aufgeschrieben. Steht hier 2018 Linstore.
Ja. Genau. Also wir nähern uns dem Thema eh genau in der richtigen Richtung. Wir haben bis jetzt von DBD von der Zwei-Knoten-Geschichte gesprochen, ja. Und mit der DBD-9-Entwicklung haben wir das aufgebrochen. DBD-9 kann jetzt ein einzelnes Block-Device auf bis zu 30 Knoten replizieren, wenn notwendig.
Okay, also das ist, das, ja, hätte mich eh auch noch interessiert, dass diese Primary-Secondary-Geschichte war eigentlich wirklich nur für zwei Rechner gedacht. Das ist, es war nicht möglich bis, weiß ich, vor kurzem, das auf 10 Rechner zu spiegeln.
Ja, also DBD9 gibt es jetzt schon ein paar Jahre. Ja, ja, also was seit DBD9 geht, ist, dass ich eben, wenn ich sage mal 3 Rechner habe, nehme ich ein Block-Device und spiegel es von einem auf 2 Ziele. Okay. Von einem Primary auf 2 Sekundäre gleichzeitig.
Mhm.
Bekomme ich meine Daten dreifach. Und ich kann das dann auch mit 4, mit 5 und so weiter machen. 30 ist wirklich das obere Limit, braucht kein Mensch. Okay. Aber wie in der Informatik das halt so ist, es ist leicht, etwas für sozusagen für 2 zu lösen, für einen gegenüber.
Mhm.
Und wenn man es dann für 2 gegenüber, dann muss man eh alles verallgemeinern, dann kann man es gleich für 30.
30 auch machen, ja. Und nur ganz kurz, irgendeine Art von Kaskadierung, dass halt quasi die Secondaries, das dann jetzt auf Third Notes oder wie auch immer?
Ja, das gab es auch. So, okay. Ich nenne es mal als Zwischenlösung, das nannte sich Device Stacking.
Mhm.
Ist auch verbreitet im Einsatz, aber ist wirklich kompliziert im Bedienen. Also macht es nicht einfach.
Klar, das macht es nur noch komplexer, das ist klar.
Ja. Also unsere Power-User kriegen das schon hin, aber bei vielen Kunden ist das dann so, sobald die so ein Stacked-Setup haben, kontaktieren die einfach Support und sagen,
bitte machen.
Diktiert mir jeden Buchstaben.
Okay, gut. Aber möglich ist es.
Also ja, möglich ist es.
Und DBD auch, unterstützt das.
Genau, es ist in den Tools komplett drinnen. Mhm. Und diese Konfigurationssprache, die so deklarativ ist, die hat da auch eigene Syntax dafür, wenn man das stackt. Ja.
Okay.
Genau, und wir wollten
über Linstore reden.
Von dem Stacking weg. Da sind wir dann zum DBD9. Und DBD9 kann jetzt auf mehrere Sekundäres gleichzeitig spiegeln. Ja. Und in dem Moment, wo man das kann, kommt man dann auch dazu, dass man sagt, vielleicht will ich da jetzt ein paar Knoten dazu nehmen, die auch Zugriff auf dieses Storage haben, aber keine lokale Replika haben.
Okay.
Das heißt, DBD9 hat dann auch so Funktionalitäten, die mir auch Eiskasse bietet.
Mhm.
Nur vielleicht, es kann noch ein bisschen mehr, ja, weil bei iSCSI habe ich genau einen Initiator, ein Target. Ja. Ja. Bei DBD9 kann ich sagen, 2 Knoten mit Disk haben und auch ein paar Knoten ohne Disk, Diskless nennen wir das. Das sind so dann die Initiator. Aber jeder von diesen Initiator hat 2 Server. Das heißt, der funktioniert, solange einer von diesen Servern läuft.
Aber das sind ja nur Secondary.
Das macht ja nichts. Ja. Ich mache dann meine Diskless Nodes zum Primary, da läuft meine Application.
Okay.
Und die Knoten, die eine Platte haben, die sind dann Secondary, aber Diskful.
Okay.
Aber sagen wir mal, wir haben zwei. Ja.
Mhm.
Und ich habe einen Diskless Primary. Und dann ist das Angenehme, ich kann immer einen meiner Server abschalten, aber die Applikation, der eine Diskless Primary, der läuft weiter. Und wenn ich die immer abwechselnd abschalte, sodass ich die auch wieder aufsynchronisieren kann, alles vollkommen transparent. I.O. läuft
okay,
weiter.
Okay, aber das ist jetzt ein komplett anderer Ansatz als... Also es, komplett, aber...
Es ist, wie soll ich sagen, es sind einfach sozusagen die DBD-Fähigkeiten iterativ weiterentwickelt.
Ja.
Und plötzlich kann ich es in einem ganz anderen Szenario verwenden. Mhm. Ja.
Okay, das heißt, ich habe zwei Server, wo DRBD drauf läuft.
Mhm.
Der eine, um jetzt in der alten Bezeichnung zu bleiben, der eine spielt Primary, der andere Secondary schlussendlich, weil auf dem einen wird geschrieben, was geändert und der schickt die Änderungen zum anderen rüber. Aber ich habe dann noch einen anderen Server, der quasi den Primary, so wie ich es jetzt nenne, als entfernte Festplatte verwendet. Nur damit ich es richtig verstanden habe.
Mhm. Und dieser dritte...
Und ich habe aber noch einen Failover, weil wenn der wegfällt, ja, kann ich das Gespiegelte verwenden.
Ja. Aber damit ich den auf dem dritten Server was tun kann, mhm, muss ich den ja Primary machen. Damit werden mir die zwei, wo die Festplatten drinnen sind, das sind Secondaries.
Das geht mir jetzt ein bisschen zu weit.
Das Primary Secondary bedeutet einfach nur, auf welchen Knoten ist ein...
Passiert der Schreibbefehl.
Genau. Okay. Ja, ja.
Aber in dem Fall wird der Schreibbefehl sofort auf ein Secondary geschickt.
Genau. Und wenn eben dieser eine Diskless Primary zwei Secondaries hat, schickst du das zu zwei gleichzeitig los.
Ja, jetzt verstehe ich es.
Ja, er schickt es auf beide.
Aber lesen?
Und lesen tut er dann abwechselnd von den beiden.
Das heißt, ich habe irgendwie so ein netzwerkverteiltes Read 0?
So, man kann.
Also, keine, ja. Wie auch immer, ja.
Genau. Und das sehr Schöne ist, ja, ich kann einen von diesen Secondary mit Disk, ich kann den ausmachen, abschalten,
mhm,
reparieren, was auch immer. Ich bringe ihn wieder online, die beiden DRBDs gleichen sich wieder ab, führen in Resync, mhm, durch. Vollkommen transparent für mich.
Okay.
Und dann kann ich den anderen servicieren und alles, währenddem halt meine Applikation
immer noch weiterläuft.
Immer weiterläuft, ja.
Okay.
Und das ist dann schon dieser Building Block,
mhm,
der uns jetzt dazu bringt, was macht Linstore?
Mhm.
Ja. Weil eben bei DBD 9 haben wir schon halt dieses neue, hatten wir dieses neue Szenario, mhm, vor Augen, ja. Und dann, wie wir damit fertig waren, haben wir festgestellt, das in Konfigurationsfiles zu konfigurieren und all die Möglichkeiten in Konfigurationsfiles zu machen, ist sehr komplex.
Mhm.
Wir Entwickler schaffen das mit höchster Konzentration, aber für unsere User ist das nicht zumutbar. Ja. Weil man denkt ja heute ja in Clouds und großen Clustern. Ja, da habe ich dann eben nicht nur eine Handvoll von Storage Nodes, sondern vielleicht hunderte von Nodes und ich habe dann eine Virtualisierungsfarm, die auch Handvoll oder hunderte von physischen Rechnern sind.
Ja.
Jeder hat dann 10 bis 100 VMs und so weiter. Also und um zur Verwaltung der virtuellen Maschinen hat sich ja viel entwickelt in den letzten, mhm, Jahren. Ja, da gibt es ja OpenStack, OpenNebula, Proxmox,
ja.
All diese Dinge. Und da brauchen wir jetzt ein Bindeglied, das sozusagen nach oben hin die Sprache dieser Virtualisierungssoftware, mhm, spricht und nach unten hin halt uns unser DBD 9 konfiguriert.
Mhm.
Und dieses Bindeglied, das ist Linstore.
Okay. Und das gibt es für die unterschiedlichsten Cluster-Systeme, was auch immer.
Genau, also Linstor selbst
Virtualisierungssystem.
Ist jetzt in sich ein ganz komplexes Stück Software. Also ich glaube, wir sind jetzt schon über 100.000 Zeilen Code und es wächst schnell. Und dann die Anbindungen jetzt eben an Proxmox zum Beispiel sind dann nur, ich glaube, 200 Zeilen Perl-Code, also ein ganz kleines Stück. Und an OpenStack sind es, ich glaube, 500 Zeilen Python, also ganz kleine Treiber.
Okay.
Also diese Systeme erwarten alle die gleiche Funktionalität und haben dann halt Mikrounterschiede.
Verstehe. Weil schlussendlich sie ja eigentlich das Gleiche auch machen.
Ne? Genau, ja. Ja.
Okay.
Ja, bitte. Das Linstor, das ist in Entwicklung. Es ist auch Open Source Software, auch auf GitHub. Das ist gerade so am Durchbruchspunkt, ich sag's mal so. Also es ist verfügbar, man kann es schon sinnvoll einsetzen. Das Snapshot-Feature wird gerade noch diese Wochen fertiggestellt. Wir sind ganz, ganz knapp dran.
Okay. Eben auch Open Source. Auf GitHub habt ihr generell Contributors, die jetzt nicht bei Linbit sind?
Es gab immer wieder kleinere Contributions zum DRBD. Man muss dazu sagen, dass eben Linux Kernel Code ist schon eine hohe Schwelle.
Ja.
Das sind jetzt mal nicht so viele Leute, die das schreiben oder schreiben können, schreiben wollen, wie auch immer. Es ist ja auch das Spezialgebiet, in dem wir uns bewegen, ja jetzt nicht so jedes Heimanwenders Sache.
Klar, also es ist schon eine gewisse Nische da. Ne?
Es ist schon eine Nische, ja. Und es gab dann eben bei manchen Kunden dann Leute, die halt einerseits von unserer Technik begeistert waren und das dann gar nicht halt an uns auslagern wollten und auch, wenn wir selber was verbessert haben und das uns dann als Contribution geschickt haben, gibt's, aber es ist verschwindend wenig.
Okay.
Also wenn man es jetzt in Prozenten ausdrückt, ist das wahrscheinlich unter einem Zehntel Prozent vom DRBD Source Code. Auf der über die Utils heißt das. Das
sind eben ganze Monitoring-Geschichten oder wie auch immer.
Da gibt es dann immer mehr. Und ja, jetzt beim Linstor ist es so, Linstor ist jetzt zum Großteil in Java implementiert. Die Entscheidung, Java zu nehmen, ich fange da schon automatisch an, mich zu rechtfertigen.
Es wirkt so.
Ja, wie soll ich sagen? Mir kommt vor, seitdem Java halt zu Oracle gehört, muss man sich irgendwie rechtfertigen, warum man das verwendet. Aber meine Rechtfertigung ist einfach, wenn man als Firma jetzt Leute sucht, die auf der Uni wird Java gelehrt, es ist am einfachsten, Leute zu finden, die schon Java können. Ja. Jetzt in Open-Source-Kreisen ist es Go so der neue Hype. Aber da habe ich halt genau den Abstand davor, also wenn ich jetzt was in Go anfange, ich kriege keine Go-Programmierer.
Ja.
Und Java ist super performant, das ist eigentlich eine feine Sprache. So, ups, habe ich jetzt den Faden verloren.
Linstor und Contributions.
Ja, genau. Und ich rechne dann damit, dass im Linstor-Bereich dann mehr Contributions kommen werden. Weil eben die Hürde da ein bisschen niedriger ist. Und jetzt auch sozusagen das Publikum mit dem Linstor irgendwie breiter wird. Weil es sind jetzt viele Virtualisierungsplattformen, die wir da ansprechen, halt die schon erwähnten, Proxmox, OpenStack, OpenNebula, Container, Kubernetes, Docker Swarm, Apache Mesos. Und das Linstor kontrolliert ja nicht nur DRBD, es steuert auch den LVM. Es kann optional statt LVM auch ZVols, also ZFS, also sprich den Volume Manager Aspekt von ZFS verwenden.
Ja.
Und dann gibt es noch einige andere Schätze im Linux I.O. Stack, zum Beispiel SSD-Caching für Festplatten, mhm, oder das Data Duplication. Das ist ganz neu, ist noch gar nicht im Upstream. Und Linstore wird dann all diese Komponenten konfigurieren können und zusammenbauen und bietet halt nach oben hin diese API.
Eine Schnittstelle für alles, was halt drunter dann passiert.
Genau, okay, genau, genau. Und deswegen auch der Name Linstore. Gefällt mir wirklich gut, weil er sozusagen Linux und Storage in sich trägt.
Ja. Nett. Ja, ich habe eigentlich keine Fragen mehr. Ich meine, gibt es noch Zukunftsaussichten? Ich meine, das ist ja Linstore an sich schon eine Zukunftsaussicht.
Ja. Ja, also wir haben jetzt hier wirklich viel Energie in Linstore investiert. Also das Team ist jetzt, aktuell sind es 4 Entwickler, die an dem Linstore-Kern arbeiten. Mhm. Und in den Randbereichen, also die Randbereiche meine ich jetzt die Treiber zu den Projekten, sind es dann eben noch 2, die dazukommt und dann noch einer, der noch hilft mit Packagen. Also wenn man alles zusammennimmt, sind es dann 7 Leute. Wir bringen da jetzt echt viel voran und ich sehe da auch gerade starkes Interesse aus der Industrie an dem. Und wir haben ja auch eine Hardware-Umwälzung, die auf uns zukommt. Und das ist Persistent Memory. Mhm. Das, was vielleicht noch ein bisschen vor Persistent Memory ist, ist dieses ganze NVMe-Bereich. NVMe steht für Non-Volatile Memory Express. Auf einfach gesagt, ich kann jetzt meine SSD direkt in den PCI-Express-Bus stecken. Ich habe keinen SCSI-Bus oder SATA mehr dazwischen. Das bringt einfach schon mal mehr Geschwindigkeit für die SSDs. Und hier wird sich im Rechenzentrum ergeben, oder das ist die Vision, dass dieses Packaging, das sozusagen ein Server beinhaltet, CPU, Hauptspeicher und Storage, dass das aufgeweicht wird. Und da ist eben Intel unterwegs mit diesem Rackscale Design, nennen die das. Und dann eben, ich glaube, es war jetzt vor wenigen Wochen erst wieder die Ankündigung, dass Intel jetzt die Optane DIMMs auf den Markt bringt, also diese 3D Crosspoint in DIMM-Bauform. Und da tut sich einiges und da werden auch da wird auch so eine Lösung wie Linstore gebraucht. Mhm. Ja. Weil ich habe dann in all diesen Maschinen auch diese Storage oder Persistent Memory Funktionen und muss das alles richtig aggregieren, orchestrieren,
wie auch immer, ja,
und zu den Gästen bringen. Ja. Also ich glaube, das wird sehr spannend.
Aber das heißt, du bist der Meinung, dass diese klassische Aufteilung zwischen, das ist jetzt mein Computer, das ist mein Speicher, das ist mein Storage, was auch immer, so in der Art vielleicht nicht mehr vorhanden sein wird? Oder?
Ja, also dieses Persistent Memory wird als erstes im Rechenzentrum Einzug nehmen. Und da sehen die großen Anbieter ihr Geschäft. Deswegen investieren sie da, dass da auch die Software dann zu dem passt, was sie an Hardware verkaufen wollen. Wie sich jetzt Persistent Memory, wie das dann aussieht, wenn das bei uns in den Workstations ankommt, da wage ich keine Prognosen.
Okay, ich verstehe.
Also wie das jetzt eben im Linux-Kernel mal abgebildet ist, wenn man so ein NVDIMM in seiner Maschine hat und der Linux-Kernel bootet, dann findet man ein weiteres Block-Device.
Okay.
Dann unter devpmem. Und es verhält sich auch wie
ein Block-Device.
Wie ein Block-Device, wie eine Festplatte. Ich kann es partitionieren, ich kann ein LVM drauf tun, ich kann ein XFS drauf tun, ein EXT4. Und dann passiert aber im Linux-Upstream fließen neue Features ein, wie zum Beispiel DAX Direct Access und Execute in Place. Das sind dann Dinge, da wird dann, wenn ich eben ein Filesystem auf einem PMEM habe und ich führe ein Programm auf, was in diesem Filesystem liegt, dann wird das gar nicht mehr geladen.
Sondern das wird direkt von der Platte geholt, also
das
gestartet.
Wird sozusagen, genau, die also CPU kann das ja ausführen.
Ja, okay.
Ja, weil ja dann dieses Block-Device ja eigentlich im Memory-Bus liegt.
Ja.
Also das ist alles schon gemerged im Kernel. Wir haben sogar hier im Labor einen Server mit 8 GB PMEM, also 2 sogar. Mhm. Sehr spannend.
Ja, definitiv. Ja.
Da kommt einiges auf uns zu. Und was man dann mal in der Workstation draus machen wird, ob sich das Betriebssystem überhaupt ein bisschen verändert mit diesen neuen Fähigkeiten, ich weiß nicht.
Es klingt so, als ob ja.
Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, okay. Wie, aber erstmal wird es im Rechenzentrumsbereich kommen.
Ja. Ja. Mhm. Verstehe. Wie beeinflusst das dann schlussendlich DRPD? Gibt es da schon?
Genau, es wird uns auf einer Seite beeinflusst uns, dass wir mal, also in DRPD, wir spiegeln ja Daten und wir müssen ein bisschen Metadaten speichern. Mhm. Eben diese Bitmap und solche Dinge. Und eins der ersten Dinge, die wir jetzt machen, um Persistent Memory gerüstet zu sein, ist, dass wir jetzt dass wir jetzt unseren Metadaten-IO für PMEM optimieren.
Okay.
Weil man kann sich das so vorstellen, wenn ich jetzt ein Programm bin und ich arbeite mit einem Block-Device, bin ich bisher ja gewohnt, ich kann dann nur in 512-Byte-Sektoren lesen oder schreiben oder manchmal in 4K-Sektoren lesen und schreiben. Und wenn ich jetzt ein PMEM-Device öffne, das funktioniert nach wie vor, dass ich in diesen Sektorgrößen drauf zugreife. Aber wenn ich genauer hinschaue, erlaubt mir das auch,
dass ich sage, ich will von da bis da, wurscht, wie groß das ist.
Genau, ja. Ich kann, also es wird genannt Byte-Wise Access.
Okay, ja.
Stimmt nicht ganz genau, es ist Cache-Line Access. Aber ich kann in wesentlich kleinen Stücken zugreifen. Mhm. Ja. Und wenn ich eben nur ein kleines Stück Daten verändern will, dann kann ich das viel schneller tun.
Ja.
Ja, also hier wird es Optimierungen für viel Software geben, damit sie halt in dem Fall, dass sie auf einem PMEM liegen, die Vorteile nutzen.
Nutzt, klar.
Ja, also das ist auch etwas, was wir in DRPD machen müssen. Das andere ist, für Datenbanken ist es eine viel größere Umstellung als uns, weil Datenbanken arbeiten dann einfach mit nicht flüchtigen Speicher. Also das ist eine ganz neue Welt für die. Ja.
Definitiv. Es ist wie wenn ich gleich alles ins RAM geladen hätte, aber es bleibt halt da an.
Genau, ja. Genau. In dem Blickwinkel ist das eine Entwicklung, wo wir jetzt mit DRPD nicht profitieren, weil wir können dann nicht mehr spiegeln für die Datenbank. Ja.
Ja.
Aber ja, die Welt verändert sich, dafür machen wir mehr in Containern und virtuelle Maschinen.
Genau. Es gibt ja Gott sei Dank genug Möglichkeiten.
Absolut.
Gut. Haben wir so ziemlich alles durch? Gibt es noch irgendwas? Passt. Dann sage ich vielen Dank, Philipp. Es war wirklich sehr interessant.
Ja, es war mir ein Vergnügen.
Danke sehr.
Danke.
Ja, den Hörern kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal. Danke sehr.